Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von OMR Takeaway. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Julia Gümbel, die ist Video- und Plattformexpertin bei OMR. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin Chefredakteur von OMR. Und Julia und ich sitzen einmal in der Woche uns gegenüber und erzählen uns gegenseitig, was der neueste heiße Scheiß im Internet und in Sachen Marketing so ist. Worüber sprechen wir denn heute, Julia?
Ja, Roland, heute geht es um den Papst und dass er vor KI warnt. Außerdem gibt es von dir das große Google I.O. Recap-Thema. Und dann sprechen wir auch noch ein bisschen über Ehrlichtextil, denn die geben überhaupt gar kein Geld bei Meta aus. Und wie sie das machen, ja, das hört ihr gleich. Deswegen ganz viel Spaß.
Ja, der Papst warnt vor KI. Das ist, glaube ich, eine der großen Schlagzeilen diese Woche. Also Papst Leo XIV. Hat ein Enzyklika, so nennt sich das, vorgestellt. Ein Dokument mit fast 300.000 Zeichen. Ich habe es einmal reinkopiert. Einmal reinkopiert in so ein Word-Excel-Tool. Magnifica Humanitas, die großartige Menschheit, über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Irgendwie eine krude Geschichte, wenn man sich das, wenn man sich dieses Dokument anschaut, wie das geschrieben ist und so weiter.
Wenn man sich auch vorstellt, dass der Papst sich da hinsetzt und was über KI schreibt und du fragst dich so, ja, und was ChatGPTst du so am Tag, Herr Papst?
Also dieser Kontrast zwischen KI auf der einen Seite und sehr verstaubte, also sorry, falls ich jetzt hier beleidige, aber die Institution Kirche kann ja durchaus sehr konservativ sein.
Ja.
Aber das, was dann da drin steht, ist ja eigentlich alles so, dass man als
Otto-Normalverbraucher das irgendwie nachvollziehen kann und dass es auch legitim ist, finde ich. Also es geht ja viel darum, irgendwie eine sichere Umgebung zu schaffen mit KI, viel darum zu sagen, hey, die Schöpfer von KI oder die SchöpferInnen von KI sind immer noch die, die hinten die Hebel ziehen. Also sehr moralisch argumentiert er da. Und das finde ich ja gar nicht schlecht. Also die einzigen, die das ja vielleicht ein bisschen schlecht fanden, waren dann die Kollegen aus dem Silicon Valley. Aber da saß ja auch einer mit auf dem Podium, wo das Ganze irgendwie vorgestellt wurde und durfte sogar was sagen.
Einer der Mitgründer von Anthropic, also nicht der CEO, der ganz bekannte, dieser Dario Amodei, sondern Christopher Ohler heißt er. Es gibt 7 Mitgründer von Anthropic, die haben alle OpenAI verlassen, weil sie auch Bedenken hatten wegen der verantwortungsvollen Weiterentwicklung von KI und so weiter. Und der hat den Papst jetzt bei dieser Vorstellung da unterstützt und dann ins selbe Horn getutet, kann man, glaube ich, sagen. Das ist schon crazy. Und so kurios die gesamte Geschichte ist, finde ich, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht dann auch irgendwie Leute erreicht, die schwer zu erreichen sind hier. Ich komme immer wieder auf Peter Thiel zurück. Der hat sich jetzt gar nicht konkret zu dieser Sache geäußert, aber der hält ja schon seit Jahren irgendwie Vorträge über den Antichristen und ist offenbar, bezeichnet sich, glaube ich, selbst als Christ und hat da sehr krude Vorstellungen. Es gibt ja viele Menschen im Silicon Valley, die eher konservativ sind. Und
vielleicht nehmen Sie sich jetzt ein Beispiel an den Papst.
Oder gehen zumindest in den Dialog mit ihm so. Es wäre auch schon wieder die kurioseste und krudeste Entwicklung überhaupt, aber dann wäre es zumindest ein positiver Aspekt, den man den Ganzen noch zusätzlich abgewinnen könnte.
Letzte Woche, als Roland und ich geredet haben, war das, glaube ich, wir haben aufgenommen und einen Tag später hat Roland mir eine Slack-Nachricht geschrieben und war so, Mist, Julia, ich habe da was gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe das total vergessen und ich war so, Roland, beruhig dich, können wir auch noch nächste Woche machen, weil vielleicht weiß man ja da immer ein bisschen mehr, aber ihr müsst auf jeden Fall wissen, Roland probiert immer natürlich mit den Themen hier top aktuell zu sein und wir nehmen ja schon 2 Tage bzw. manchmal auch einen Tag vor der Ausstrahlung auf und gefühlt ist er dann immer noch irgendwie so 20 Minuten vorher an seinem Telefon und guckt, was sind die News. Und letzte Woche hat halt Google eine große Sitzung gehalten und hat da etwas total Neues vorgestellt und wir konnten es leider nicht direkt am Donnerstag liefern, aber jetzt liefern wir euch das bzw. Roland und dann hoffentlich auch mit krassere News als vielleicht sogar das, was du letzte Woche hättest sagen können, beziehungsweise ein bisschen tiefer noch mit eingegraben. Weil ich sehe hier schon auf dem gemeinsamen Dokument, wo wir hier reinschreiben, neues Modell Gemini Omni. Interessiert das überhaupt jemanden? Ja, Roland, interessiert das überhaupt jemanden?
Ist das überhaupt interessant, dieses Thema? Ist eigentlich, worüber reden wir hier? Da haben wir ja schon mal hier im Vorhinein, glaube ich, drüber gesprochen, über das, was Google bei diesem I.O.-Event, was sie jedes Jahr machen, wo sie ganz viele neue Features vorstellen, was sie da so präsentieren. Und sie haben natürlich auch ganz viel KI-Kram vorgestellt, ein neues Modell, Gemini Omni heißt das, multimodal, das heißt mit Bild, Video und so weiter. Aber ich stelle mir da eben, wie ich mir hier in unser Dokument reingeschrieben habe, zunehmend die Frage, interessiert das überhaupt jemanden so? Diese Modelle, wer weiß, wie jetzt das aktuelle ChatGPT-Modell heißt, also Nerds wissen das bestimmt, aber interessiert das den Otto-Normal-User oder Userinnen so?
Und du guckst mich dabei jetzt gerade an und deswegen antworte ich mal auf diese Frage als Otto-Normal-Userin. Und ich muss sagen, das ist schon eigentlich mit das Einzige, was ich so ein bisschen mitbekommen habe als Nicht-Nerd, dass alles zusammengefasst wurde und man nicht mehr zwischen den Tools jetzt hin und her springen muss. Und dann natürlich auch für mich total interessant, dass das Video- und das Bildmodell einfach wieder wesentlich besser sein soll. Weil jetzt momentan, muss ich ja sagen, bin ich rübergesprungen von Gemini auf ChatGPT, weil ChatGPT auf einmal dieses Bildmodell gelauncht hat, was übertrieben gut ist. Und jetzt denke ich wieder, jetzt muss ich wieder auf Gemini zurück. Ich habe es jetzt ehrlicherweise noch nicht ausprobiert. Aber interessiert es überhaupt jemanden? Ja, mich.
Also ist schon Wahnsinn, wie du sagst, ist ja eigentlich im Wochen- bis Zwei-Wochen-Abstand, dass da irgendwie einer der Player ein neues Modell vorstellt. Und dann ist immer die Frage, ist jetzt der große Unterschied noch so? Und mein Gefühl ist, dass der, also klar, zuletzt mit OpenAI, wo man dann so Slides machen konnte oder Infografiken, wo der Text wirklich komplett ohne Fehler und ohne irgendwelche Glitches war, das war schon nochmal cool. Mhm. Aber ich glaube, es wird zunehmend auch schwieriger, dann nochmal irgendwie einen großen Unterschied hinzubekommen. So.
Mhm. Aber was interessiert denn die Nerds jetzt?
Was interessiert die Nerds oder was interessiert die Marketing-Leute hoffentlich? Also vor dem Event war eigentlich so die, es gab so eine große Angst in der gesamten Branche, dass der KI-Modus oder AI-Mode, wie er auf Englisch heißt, zum Standard wird. Also das ist die Suche, die abgelöst wird von dem KI-Modus, also quasi Google als ChatGPT nur noch funktioniert und man gar nicht mehr diese Links sieht, die jetzt mittlerweile auch schon teilweise relativ weit unten erst auftauchen, sondern dass es halt nur noch ein Chat ist. Und das ist jetzt nicht Wirklichkeit geworden, aber trotzdem gab es so ein paar Änderungen, wo man sieht, das sind so ein bisschen sanftere Veränderungen, wo sie trotzdem in eine Richtung gehen, durch die sich Google langfristig sehr oder mittelfristig vielleicht auch sehr, sehr verändert. Also sie haben eine Intelligent Search Box vorgestellt. Das heißt, der Suchschlitz wird künftig anders aussehen. Mhm. Da steht zum einen so als Aufforderung drin, Ask Google. Also es ist nicht mehr so Search, sondern Ask Google.
Ah, ja.
Und dann verändert sich dieser Suchschlitz mit je mehr man eingibt, also der wird dann größer, man kriegt mehr Platz dafür. Das ist auch schon so das erste Ding, mit dem sie die Leute dazu bringen wollen, längere Fragen einzugeben und nicht nur irgendwie zwei, drei Keywords.
Ja.
Und dann machen sie auch Vorschläge, also kontextsensitiv, dass man dann der Satz ergänzt wird und das passiert während des Tippens. Es gibt ja schon dieses Google Suggest, wo einem Google Suchen vorgeschlagen werden, aber das ist nochmal sehr viel smarter, nochmal sehr viel mehr KI. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal klein, aber ich glaube, das ist schon, also ich glaube, das ist eigentlich eine clevere Art und Weise, wie sie die Leute dazu bringen, mehr KI zu nutzen. Also sie haben auch selbst gesagt, sie wollen das Beste einer Suchmaschine mit dem Besten von KI zusammenbringen. Und ich glaube, durch solche kleinen Änderungen am User-Interface bringen sie die Leute halt dazu, auch längere Fragen einzugeben. Mhm. Und dann, wenn man so eine lange Frage eingibt, dann kriegt man auch eine AI-Overview ausgespielt. Dann wird man aus dieser AI-Overview nochmal schneller in den KI-Modus, weil wenn man die ja ausklappt, ist ja mittlerweile schon so, dass man automatisch in den KI-Modus wechselt. Also sie bringen die Leute, ihr Nutzerverhalten zu ändern. Und dann führen sie einen halt noch schneller in diese KI-Welt so. Und deswegen ist, glaube ich, schon langfristig eine größere Änderung. Also und so war dann auch so das Feedback aus der Branche so ein bisschen gemischt. Hier der Sistrix-Gründer Johannes Beuys ist ja so ein deutscher SEO-Papst, der hat geschrieben, die Suchrevolution ist vorerst vertagt. TechCrunch, hier dieses US-große Tech- und Startup-Medium, hat geschrieben, Google Search, as you know it, is over. Also so zwischen diesen beiden Polen schwankt die.
Und wann soll das ausgerollt werden? Habe ich das jetzt schon oder noch nicht?
Also ich habe es noch nicht. Ich glaube, es wird, glaube ich, in den USA jetzt gerade erst ausgerollt. In Deutschland gibt es das auch noch nicht. Und man muss auch immer bei den ganzen Sachen, die da vorstellen, muss man immer sehr genau hinschauen, ob das wirklich an alle ausgespielt wird, ob das nur an zahlende Nutzerinnen von so einem Google-KI-Abo ausgeliefert wird, ob es nach Europa kommt, das ist ja sowieso, in Europa kommen viele der Sachen relativ spät. Deswegen muss man da schon genau hinschauen. Ich hatte so ein bisschen spekuliert, dass Google stärker agentic wird. Und das haben sie auch alles angekündigt. Also es gibt jetzt einen Google-KI-Agenten, heißt Google Spark. So ein bisschen wie OpenClaw von Google oder Cloud Cowork, wie sie alle heißen. Und das soll auch aus der Suche heraus nutzbar sein. Da kann man solche Information Agents, heißt es, kann man dann losschicken, zum Beispiel eigenständig nach einer neuen Wohnung über einen längeren Zeitraum suchen, wenn man gerade auf Wohnungssuche ist und so weiter. Aber das sind alles Features, die also zum einen zuerst nur in den USA kommen und die auch nur von zahlenden KI-Kunden. Also Google hat so mehrere Abo-Stufen und die beiden teuersten Abo-Stufen können dann dieses Google Spark nutzen. Und das ist, glaube ich, deswegen ist da die Auswirkung nicht so groß, weil es halt relativ wenig Leute geben wird, die so viel Kohle an Google da jeden Monat zahlen, um die teuersten Abos zu nutzen.
Wir verändern uns ganz langsam und ganz stetig. Und wie du schon meintest, die UserInnen sollen dann so ganz langsam dahin geführt werden, dass es auch schön bequem ist und dass es nicht sowas ist wie das Spotify-Logo wahrscheinlich.
Genau, das ist, dass niemand irgendwie sich drüber stört und drüber stolpert. So, ich glaube, da ist deren Weg schon.
Ja, schon und die deutlich. Machen das ja auch schon ganz smart. Ne? Ich hatte das jetzt auch, dass ich das erste Mal so richtig das wahrgenommen habe, dass ich was gegoogelt habe und dann habe ich bei den, aber vom Handy und dann habe ich bei den KI-Antworten auf mehr gedrückt und dann hat sich halt direkt das Chatfenster geöffnet und ich habe dann direkt mit dem Dings geredet. Und irgendwie habe ich das jetzt erst letztens so richtig wahrgenommen. Ich dachte so, mein Gott, und das ist ja aber auch noch gar nicht so alt, weißt du? Also die sind ja selbst so, dass die, wie du meintest, mit den unterschiedlichen Modellen, dass irgendwie einer den anderen immer übertrumpft, aber die sind ja selbst so, also es geht schon schnell.
Naja. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass, also das ist jetzt ein kleiner Exkurs, das hat jetzt nichts direkt mit diesem I/O-Event von Google zu tun, aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich glaube nicht, dass das zurückkommt und ich glaube eher, dass das noch krasser wird. Der CEO von Condé Nast, das fand ich halt noch eine interessante Story, deswegen erzähle ich das an dieser Story, an dieser Stelle. Condé Nast ist so ein großes Medienhaus aus den USA, die haben Vogue, Glamour, The New Yorker, Vanity Fair und so weiter, also bekannte Medienmarken. Und der war jetzt gerade in einem Interview und hat gesagt, wir können ja mal reinhören, was er gesagt hat.
So last year I told our teams, assume there's no search. You have to have your businesses planned as if search is zero. We don't expect it to be zero.
Yeah.
But we, you know,
don't bank on it.
We expect it to be a single digit percentage of our traffic. Very low.
Also er sagt, man sollte im Grunde so planen, als ob es gar keine Suche gibt, als ob der Suchtraffic auf null zurückgegangen ist. Er selbst rechnet zwar nicht damit, dass das bei ihnen so krass sein wird, aber er glaubt, dass es im niedrig einstelligen Prozentbereich sein wird. Und das ist ja schon
krass.
Eine krasse Aussage, so, wenn man überlegt, wie wichtig Google für Medien über Jahre hinweg so war. Schon eine crazy Geschichte.
Und das heißt, du musst dich jetzt eigentlich total, also nach seiner Aussage müsstest du dich jetzt total darauf konzentrieren, irgendwo in den KI Antworten zu landen?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er würde eher dafür plädieren, dass man er sagte, man muss sein Geschäft so planen, als ob es Search gar nicht gibt, sein Business, muss dann eher unabhängig werden und E-Mail pushen, vielleicht Community-Events pushen, eigene Apps mit Push-Nachrichten versuchen, da Leute zu erreichen. Das wäre mein Gefühl.
Also es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie Back to the Future. Also irgendwie wieder zurück zu den alten Dingen, so bevor es das Internet überhaupt gab.
Also auf jeden Fall unabhängiger werden von diesen großen Plattformen, die da über die Jahre entstanden sind. Eine krasse Geschichte, von der ich noch erzählen wollte, was sie auch vorgestellt haben, was Google auch vorgestellt hat auf diesem I/O-Event, ist Generative UI in Search. Da entwerfen sie quasi eigene Experiences, so haben sie es genannt, in den Suchergebnissen für die NutzerInnen, wenn sie einen größeren Informationsbedarf haben. Also der Beispielcase, den der Produktverantwortliche von Google Search da gezeigt hat, war, dass er einen Wochenendplaner für seine Familie hat erstellen lassen. Und das ist wie so eine Mini-App in den Suchergebnissen, mit wo dann hier so schöne Grafiken für das Wetter am jeweiligen Tag und so weiter. Und dann kann man da Sachen hin und her schieben und kriegt Events empfohlen. Dann kann man auch nochmal sagen, ja, das ist nichts für uns. Aber das hier, was du gezeigt hast, ist ganz cool. Und dann plant er das genau an dem Tag ein. Und das ist wie so eine Mini-App in so einem Suchergebnis. Da ist dann, hast du nicht nur noch einen Text, eine KI-Antwort als Text, sondern wie so eine kleine App und das ist dann die nächste Die nächste krassere Stufe nochmal. Ja. Also das zeigt nur nochmal so ein bisschen, nur, dass das langfristig, glaube ich, das, was der Robert Lynch da gesagt hat, wahrscheinlich sinnvoll ist, so damit zu rechnen. Und Google selbst hat auch gesagt, irgendwie ist das größte Upgrade seit 25 Jahren, was sie in der Suche durchgeführt hat. Also so auf den ersten Blick ist es erstmal klein, aber so die langfristigen Entwicklungen und so weiter. Und wenn sie es schaffen, da, also ich nehme an, dass das schon das Ziel ist, wenn sie es hinkriegen, das Verhalten der Leute zu ändern, dass die noch mehr längere Prompts eingeben und noch mehr Content und Informationen direkt bei Google konsumieren, dann ist es halt natürlich für die Unternehmen durchaus auch ein bisschen schwieriger.
Ja, ja, ja. Beziehungsweise, ja, die trainieren ja einfach das KI-Modell damit, ne? Ja. Ja, ja, ich finde das auch crazy. Vor allen Dingen, wenn man sich halt überlegt, wo es einfach noch hingehen kann, weißt du? Wie du jetzt auch meintest mit dieser kleinen App und so. Das ist ja auch alles nur das, was wir uns gerade auf der Datenlage irgendwie vorstellen könnten oder was da passiert. Aber man weiß ja immer nicht, was dann noch im Hintergrund, was die da eigentlich schon haben und wo sie dann eigentlich dahin wollen. Ja. Also, uiuiui. Ui, ui.
Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Ich hatte letztens in einer Story bei einer Freundin tatsächlich gesehen, dass sie gepostet hatte von Ehrlich Textil und dass denen Meta-Werbung zu teuer ist und deswegen ist hier ein Link. Und dann wusste ich nicht ganz genau, was man bei dem Link dann macht. Ich habe da nämlich leider nicht drauf geklickt, aber ich dachte auch schon so, was ist das denn für eine Geschichte? Aber wie gesagt, ihr kennt ja mich und ihr kennt ja Roland. Bei mir ist dann so, ja, okay, fein, einfach nächste Story angeguckt. Und Roland ist wahrscheinlich nicht über diese Story gestolpert, aber auch über das Thema und hat sich dann natürlich da eingegraben, beziehungsweise hat sich da Hilfe geholt.
Genau, ich habe mit dem Marketingchef von Ehrlich Textil gesprochen, mit dem ich bei LinkedIn vernetzt bin und dessen LinkedIn-Post zu dieser Aktion habe ich gesehen. Die haben gesagt, ja, Meta ist für uns zu teuer geworden als Werbeplattform. Wir verschenken jetzt unsere Produkte und das fand ich eine spannende Story und dachte, lass doch mal mit dem Philipp Schatz sprechen und ich habe mir mal erklären lassen, was da so passiert. Hört mal rein.
Ja, Philipp, ich habe gesehen, ihr habt jetzt angefangen, BHs zu verschenken. Eine Firma, die Unterwäsche herstellt, ihr verschenkt eure Produkte. Was ist da los und warum macht ihr das?
Ja, hört sich erstmal ein bisschen verrückt an, die ganze Geschichte, ne? Ja, das Ganze beruht auf einer ziemlich klaren Sache, die mir aufgefallen ist, die uns aufgefallen ist. Nämlich, dass Meta tatsächlich vor allem für kleine Brands, also Paid Meta, wenn du Anzeigen schaltest auf Instagram und Facebook und Co., tatsächlich über die letzten Jahre immer unprofitabel geworden ist. Ne? Das Ding funktioniert schon, auf jeden Fall. Ansonsten würden es die Leute und die Brands natürlich auch nicht mehr machen. Aber die Effizienz tatsächlich, vor allem wenn du auf Neukunden schaust, vor allem in unserem Bereich, wenn es um ein bisschen mehr den Premium-Bereich, den Nachhaltigkeitsbereich angeht, die geht tatsächlich immer zurück. Ne? Und ich habe mir die Kurven angeschaut und habe mir irgendwie gedacht, ja, Philipp, hey, du bist jetzt zwar nicht bei einer 3-Milliarden-Brand und kannst vielleicht tatsächlich größere Bewegungen in Gang setzen, aber du kannst zumindest für deine Marke, also für Ehrlich Textil, kannst du zumindest machen, was vielleicht andere große Brands nicht machen, nämlich ein bisschen mehr Kreativität reinbringen. Und das haben wir gemacht. Also was wir machen ist, wir verschenken immer noch bis zum 2. Juli 500 Bras an NeukundInnen, die sich bei unserer Kampagne anmelden. Und wir finanzieren das als kleines Unternehmen ohne großes VC-Backing oder ähnliches im Hintergrund, indem wir den Meta-Spend tatsächlich komplett auf Null runtergefahren haben. Mittlerweile seit 11 Tagen. Und mein Cholesterinspiegel geht so langsam ein bisschen nach oben, aber sieht bisher ganz gut aus.
Wie ist denn die Mechanik da genau? Was muss man denn machen? Schreibt man da einfach eine Mail oder legt man den im Online-Shop einfach in den Warenkorb und kriegt den dann für Umme? Oder wie funktioniert das genau?
Nee, also logischerweise ist das so ein bisschen eine Mechanik dahinter, die natürlich für uns auch Sinn machen muss in der Neukundenakquise. Das heißt, wir haben uns überlegt, hey, wie können wir denn an qualitativ hochwertigere Neukundinnen kommen? Und die Idee ist ganz einfach, dass Bestandskundinnen, die uns kennen, die uns mögen, die uns hoffentlich gut finden, dass die tatsächlich ihre Freundinnen mit an Bord holen und die dazu bringen, sich bei der Kampagne anzumelden. Dann meldest du dich an bei der Kampagne. Wir haben eine eigene Kampagnenseite, ehrlich-sexy.com/500bras. Da meldest du dich an, dann bist du Teil der Kampagne, dann kriegst du einen Weiterempfehlungslink und den kannst du sehr gerne mit deiner Familie, mit deinen Freundinnen, mit deiner Mama, mit deiner Oma von mir aus auch sehr gerne teilen. Und wenn die sich wiederum auch anmelden, dann bekommst du Punkte gut geschrieben und die Top 500 am Schluss bekommt den Gratis-Bra. Und wir geben den Gratis-Bra am 2. Juni raus.
Verstehe, das ist eine Empfehlungsmechanik und diejenigen, die meisten Neukunden oder Neukundinnen anbringen zu euch, die kriegen dann am Schluss den
Bra. Wir wollten es aber nicht so plump machen wie so eine typische Referral-Mechanik, dass du, wie ein Pyramiden-Scheme durch die Gegend läufst und plötzlich irgendwelche wildfremden Leute empfiehlst, die aber qualitativ tatsächlich gar nicht so wirklich zur Marke passen. Und deswegen haben wir eine komplette Kampagne aufgesetzt, die tatsächlich mehr auf die Werte von Ehrlich Textil eingeht und die vor allem auch so ein bisschen eine öffentliche Diskussion lostreten soll. Was bedeutet denn so eine Meta-Abhängigkeit, vor allem für kleine Brands? Für große Brands natürlich auch, aber vor allem für kleine Brands im Dachbereich.
Und wenn du sagst Kampagne, wie bewerbt ihr die denn? Wie kriegt ihr denn Aufmerksamkeit? Wenn du sagst, ihr habt euren Meta-Spend komplett auf null gefahren, macht ihr es allein über den eigenen E-Mail-Verteiler oder wie funktioniert das?
Ja, wir haben so ein paar Kanäle, die ganz gut funktionieren. E-Mail gehört auf jeden Fall dazu. Da sind wir zum Glück in einer sehr guten Situation. Das heißt, der erste Seed, so haben wir das genannt, also der erste Anstoß ging tatsächlich über unsere Bestandskundin raus. Die haben auch ganz fleißig weiterempfohlen. Dann wiederum haben wir auch einen ganz, ganz okay bis gut Social Following, hauptsächlich auf Instagram, aber auch auf Facebook, haben wir einen kompletten Redaktionsplan dahinter, der aus verschiedenen Perspektiven das Thema aufgreift. Also nicht einfach nur die plumpe Perspektive, bekommen dann gratis Bra, das ist auch dabei natürlich, aber auch andere Perspektiven. Also was macht denn Social Media mit uns gerade so? Und wie kann es sein, dass so ein Meta in seinen Q1-Zahlen, wie viel ist es, 33% Year-on-Year Revenue Growth hat, dass 19% Ad-Impressions irgendwie nach oben gehen in Q1 2026 und gleichzeitig der Average Price pro Anzeige auch noch nach oben geht, 12%. Ich glaube, in Deutschland sogar noch mehr als 12%. Und gleichzeitig aber kleine Marken viel weniger davon haben. Also wir haben auf Instagram 110.000 Leute, die aktiv auf Follow geklickt haben, sprich aktiv diesen Intent gegeben haben, hey, ich möchte was von Ehrlich Textil sehen. Wenn wir aber die Realität anschauen, sehen wir, dass wir organisch sehr, sehr, sehr viel geringer ausgespielt werden. Da erreichen wir teilweise nur 10% davon. Und das ist, finden wir, ein bisschen eine größere Diskussion wert, die wir mit der Kampagne auch noch anstoßen wollen.
Ich folge dir. Wir sind auf LinkedIn vernetzt und da habe ich deine Post zum Thema gesehen und bin darüber aufmerksam geworden. Da hast du geschrieben, euer Customer Acquisition Cost bei Meta seien zuletzt auf 65 Euro hochgeschossen. Das heißt, jetzt mit der Kampagne muss ja dann das Ziel sein, ihr müsst unter diese 65 Euro Neukundenpreis kommen. Kannst du da schon was zu den...
Ja, klar.
Wahrscheinlich ist es zu früh, um was zu den Ergebnissen zu sagen, aber...
Nee. Wir haben schon absolut Zahlen, die uns ziemlich viel erzählen. Also ich habe sie immer mitgebracht. Wenn wir mal vergleichen, wir sind ab dem 11. Mai, das sind 15 Tage, jetzt wo wir aufnehmen, sind wir live gegangen. Das heißt, so knapp 2 Wochen. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Umsatz sogar leicht zu steigern im Vorjahresvergleich, wo wir Meta-Spend komplett anhatten. Das heißt, wir sind um 6% hoch im Umsatz. Unser CAC, Customer Acquisition Cost, ist um 20% nach unten gegangen. Und das Allerbeste, meiner Meinung nach, ist, dass wir doppelt so viel Traffic auf der Seite haben. Das heißt, wir haben ganz genau ausgedrückt 103% Sessions auf unserer Seite. Und das Ganze ohne unseren größten Neukundinnenkanal. Und das wiederum, also die ganze Wette hinter der ganzen Geschichte ist, dass die Effizienz nach oben geht, Marketing-Effizienz. Gerade für uns als kleines Unternehmen natürlich unglaublich wichtig, vor allem in so einem Krisenjahr. Und das hat auch extrem gut funktioniert. Also ich habe mir die Zahlen vorhin nochmal für inklusive heute angeschaut, habe es fast nicht glauben können. Also unsere Mehr-Marketing-Efficiency-Rate, nimmst du alles zusammen, was du gemacht hast und setzt das in Relation zu den Umsätzen, die du gemacht hast, die ist um 89% nach oben gegangen im Vergleich zum Vorjahr. ohne dass wir Geld in Meta reingesteckt haben. Und Meta gibt uns natürlich die ganze Zeit natürlich ROAS-Zahlen und wir haben ein Third-Party-Attributionsmodell dahinter, natürlich. Trotzdem, was mir diese Zahlen zeigen, ist, dass ganz viel von diesem Umsatz tatsächlich eingepreist ist, ne? Also, dass ganz viel tatsächlich an dich verkauft wird, was vielleicht ganz einfach nicht inkremental ist, sondern vielleicht auch über organische Kanäle kommen könnte. Mhm.
Wenn du sagst, der das, was du geschrieben hast mit diesen 65 Euro Kack, dann ist der Kunde ja, oder die Kundin ja vermutlich beim ersten Kauf noch überhaupt nicht profitabel für euch, sondern ihr braucht dann ein oder theoretisch sogar zwei Folgekäufe, um da überhaupt profitabel zu werden auf dem einzelnen Kunden oder der einzelnen Kundin. Ist das so? Und zeichnet sich das dann ab, dass das jetzt auch dann theoretisch, also wahrscheinlich hat man jetzt noch keine Folgekäufe, sondern hat Neukunden gewonnen. Das ist wahrscheinlich noch schwer abzuschätzen, ne?
Ja, also das ist natürlich so der heilige Gral, dass du die Erstorder-Profitabilität knackst als D2C-Unternehmen. Wird, glaube ich, extrem schwierig, vor allem in den letzten Jahren. Also ich glaube, viele oder die meisten, die behaupten, dass sie Erstorder-profitabel sind, haben vielleicht entweder ihre Zahlen nicht genug angeschaut oder wollen sie es vielleicht ein bisschen einfacher machen, als es tatsächlich ist. Wir waren bis Dezember war es bei uns ähnlich, aber seit Dezember und vor allem jetzt durch die Kampagne sind wir auf der Erstorder vor Retouren, das ist bei Textil, bei Fashion natürlich immer ganz wichtig, sind wir tatsächlich profitabel. Und das war mit so ein Hauptziel. Wenn ich da jetzt mal so ein bisschen pessimistisch einpreise, dass wir vielleicht noch bei uns so im Schnitt knapp unter 30% Retouren reinbekommen, wären wir immer noch knapp profitabel. Mhm. Und dann zielen wir aber natürlich auf Customer Lifetime Value über mehrere Orders. Das heißt, unsere Retention-Maschine im Hintergrund, wir sind auf Klaviyo, die läuft auf absoluten Hochtouren. Hier meine Agentur schickt mir schon regelmäßig Slack-Messages, dass wir mal über unseren Retainer nachdenken sollten, weil wir natürlich dadurch hauptsächlich ausgleichen, klar. Mhm.
Welche Agentur ist das, nur aus Neugier?
Das ist TMC, The Marketing Collective, mit Jeffrey. Kann ich absolut nur empfehlen. Cooler Mann, gutes Team.
Und was ist denn jetzt, also weil das wäre jetzt, du hast es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet, wenn ich recht verstehe, aber wenn du sagst, du hast jetzt die Zahlen schon genannt, die sind ja beeindruckend. Aber natürlich stellt man sich die Frage, was ist denn nach der Aktion, wenn jetzt nach dem, wenn die Bras verschickt wurden und man hat die Leute da, kann man dann nachhaltig diese Zahlen generieren? Weil irgendwann, wenn diese ganze Empfehlung-Mechanik ausgelaufen ist, dann gehen die Zahlen ja vielleicht nochmal runter. Was sind da eure Pläne für nach der Aktion?
Ja, total. Also auch, wir sind ja unter uns, ne? kann man ja total ehrlich sein. Also wir hatten tatsächlich andere Budgets, was unseren, vor allem unseren Bruttoumsatz angeht. Das heißt, ich habe dir ja vorhin erzählt, dass wir 6% nach oben gegangen sind, oder kannst vielleicht sagen, hey, wir sind flat geblieben, ohne dass wir Metakosten hatten. Wir haben tatsächlich mit ein bisschen mehr geplant, weil wir gedacht haben, dass so eine gewisse soziale Dynamik entsteht, dass die Leute vor allem auf Social Media auch das ganze Ding teilen. Das ist tatsächlich nicht so eingetreten, wie wir das gedacht haben. Was auch so ein bisschen ein Gedanke wert ist. Engagement von Menschen mit Marken auf Social Media hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert. Das heißt, das sieht zwar alles tippitoppi aus, was die Profitabilität angeht, wir hätten aber sehr, sehr, sehr gerne mehr in der Topline gehabt. Das heißt, was wir machen, wir werden tatsächlich ab dem 2. Juni wieder unseren Ad-Account anschalten. Wir werden die Learnings mitnehmen, die wir generiert haben, vor allem was Inkrementalität angeht und was so die Verteilung von Adspend, Upper Funnel, Lower Funnel, Mid Funnel angeht, und werden das wieder machen. Aber mit einem anderen Mix. Weil was wir auch gesehen haben, neben Retention, also neben E-Mail, neben Klaviyo, haben wir viel über Influencer-Marketing gemacht. Diesmal ohne Rabattcode, ohne direkte Attribution von Revenue, sondern tatsächlich hauptsächlich auf Marke einzahlend, auf Neukundinnen, auf Referrals. Und das wiederum hat sehr, sehr viel aufgefangen. Das heißt, die Idee wird höchstwahrscheinlich sein, muss mich diese Woche noch zusammensetzen, wir sind ein kleines Team, viele Dinge passieren, also ich muss mir so ein bisschen Zeit im Kalender blocken, dass wir Meta wieder anschalten, aber höchstwahrscheinlich mit ein bisschen weniger Budget-Share und dann einer größeren Verteilung auf alternative Kanäle, die vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Brand einzahlen, als die ganze Zeit Anzeigen zu schalten. Mhm.
Lass uns vielleicht noch einmal zum Schluss ein bisschen größeren Blick auf euer Marketing machen, werfen, wie das aussieht. Du hast ja schon angedeutet, dass bis dahin dann Meta offensichtlich euer größter Neukundenkanal ist. Hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt ein bisschen Richtung Influencer umgeschiftet und die für diese Kampagne auch genutzt. Wie sieht der Marketingmix bei euch aus? Wo gebt ihr eure Kohle aus? Was funktioniert für euch am besten neben Meta?
Also natürlich Search, klar, SEA, das ist der Klassiker. Meta hauptsächlich für NeukundInnen, Search, dann sowohl Generic als auch Brand, für entweder den generierten Erstkontakt von Meta abgreifen oder tatsächlich auch über die Generic Keywords bisschen breiter reingehen und tatsächlich auch NeukundInnen abgreifen. Das ist extrem wichtig. Wir machen Paid Influencer Marketing, wir machen auch Influencer-Marketing mit befreundeten Creatoren, die das Ganze tatsächlich auch aus Liebe an der Marke machen. Das heißt, Unpaid gibt's auch. Wir machen sehr viel E-Mail. Retention ist mit so unser wichtigster Kanal. Das würde ich auch allen Marken, die vielleicht in einer ähnlichen Größenordnung wie wir unterwegs sind, also wir sind in einem einstelligen Millionenbereich unterwegs, würde ich auch empfehlen, vor allem im Jahr 2026 extrem auf Retention zu achten. Und vor allem deine E-Mail-Kanäle zu optimieren. Wir denken über WhatsApp nach, da wir mittlerweile ganz, ganz gut optimiert sind auf E-Mail. Wir machen andere Dinge, um die Marke vor allem wieder anfassbar zu machen. Wir gehen viel in Real-Life-Events rein, auch wie sehr viele andere gute Marken da draußen. Ich finde der Insight, dass man mehr draußen in der echten Welt stattfinden soll, auch als D2C-Brand, macht 1000% Sinn. Das heißt, wir gehen so in Richtung, was Alex von Hot Boys Cry ganz extrem gut vorgemacht hat. Das übersetzen wir jetzt für Ehrlich Textil, starten mit ersten Community-Events diesen Monat tatsächlich, beziehungsweise nächsten Monat im Juni. Und überlegen uns auch schon die ganze Zeit, ich krieg's nur nicht ins Budget rein, wenn ich ehrlich bin, wie wir Digital Out of Home vielleicht auch noch einbauen können, wie wir PR weiter steigern können. Also tatsächlich diese eher ein bisschen anstrengenderen, eher vielleicht auch ein bisschen klassischeren Brand-Channels, wie wir die weiter stärken können, um eben tatsächlich uns als eigenständige Marke auch weiterhin zu etablieren und diese extreme Plattformabhängigkeit von whoever, von welcher Tech-Plattform auch ever, so ein bisschen verringern können. Ich sage nicht, dass wir komplett rausgehen. Ich glaube, vor allem für das Neukundinnen-Business ist Meta weiterhin absolut ein valider Kanal. Ich sage nur, dass wir ein bisschen smarter reingehen, dass wir die Learnings mitnehmen und dass wir mehr auf Marke achten und dass wir versuchen, keine Abkürzungen zu nehmen, sondern tatsächlich den harten Weg mit viel Aufwand, ein bisschen Liebe in diese Marke reinzupusten und die Menschen davon zu überzeugen, dass wir gute Dinge machen. Das ist so der Weg für die nächsten Jahre und Monate.
Ja, vielen Dank an Philipp Schatz für das Gespräch und die interessanten Insights. Ich habe mir danach den Prozess, wie die das aufgesetzt haben, mal genau angeschaut, habe mich auch für einen der kostenlosen 500 PAs angemeldet.
Sehr gut.
Genau. Und ich fand ganz interessant, die nutzen so ein Tool, das heißt Viral Loops. Also wenn ihr überlegt, das auch vielleicht auszuprobieren, guckt euch doch den Prozess genau an. Vielleicht kann man da ein bisschen was von lernen. Und ansonsten.
Ansonsten hören wir uns nächste Woche gerne wieder. Kommentiert oder sendet die Folge weiter an Leute, die das auch interessieren könnte. Ihr könnt natürlich auch super gerne bewerten oder uns schreiben, wenn ihr irgendwas Tolles seht. Bis dahin.
Viel Spaß und schöne Woche noch. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.